Hallo, wir sind Christian Herrendorf und Hans Onkelbach und ihr hört Kohle, Knast und Kaviar, den True Crime Podcast von 4.0 aus Düsseldorf. Die vorherige Folge haben wir live im Zack vor Publikum aufgenommen. Jetzt sind wir zurück in unserem Studio und erzählen auch wieder einen normalen Fall. Normal nur nach Düsseldorfer Maßstäben, weil das ist ja das Besondere an Kohle, Knast und Kaviar. Die Fälle, die wir hier erzählen, können so eigentlich nur in unserer Stadt in Düsseldorf passieren.
Das kann man wohl sagen. Gerade in dem Fall, über den wir jetzt gleich reden, da geht es um ein paar Dinge, die wären außerhalb dieser Stadt ziemlich undenkbar. Die Hauptpersonen sind jemand, der sich Ibiza Tom nannte. Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Der andere war Willi Lux. Und dann kommt Kai von Wagen. Klingt so ein bisschen nach einer Panzerknackerbande, ist aber nicht ganz so, weil Gewalt haben die eigentlich nie angewendet.
Genau. Was diese Männer gemacht haben, hören wir jetzt in den Nachrichten.
Im Herbst 2009 gerät der Henkel-Konzern ungewollt in die Schlagzeilen. Der frühere Journalist Kai von Wagen, inzwischen leitender Mitarbeiter in der Kommunikationsabteilung des Unternehmens, hat sich selbst wegen Betrugs angezeigt. Gemeinsam mit zwei Komplizen habe er sich, so seine Angaben, mit fingierten Aufträgen und Rechnungen insgesamt rund 45 Millionen Euro beschafft. Die Aussage erweist sich als korrekt. Bei den weiteren Ermittlungen kommen kuriose Details heraus.
Hans hat gerade die Namen der Protagonisten schon genannt. Ibiza Tom ist sicherlich nicht der Originalname der handelnden Person, aber die anderen Namen sind tatsächlich die Echtnamen und keine Pseudonyme. Warum arbeiten wir mit diesen klaren Namen? Weil die Personen auch nach ihrer Zeit im Gefängnis in Talkshows gegangen sind, Bücher geschrieben haben, also in die Öffentlichkeit gegangen sind. Und deshalb gehen wir davon aus, dass wir auch mit den klaren Namen arbeiten können. Ich möchte gerne etwas in eigener Sache sagen und den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist die Steiger Unternehmensberatung hier aus Düsseldorf. Zwei der Schwerpunkte von Inhaber Hanno Steiger und seinem Team sind IT-Controlling und Digitalisierung. Ich musste meiner Schande gestehen, dass ich nicht genau wusste, was sich hinter IT-Controlling verbirgt, aber Hanno hat es mir Gott sei Dank erklärt. Es ist so, dass die Firmen in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weiter IT aufgebaut haben und heute ein Viertel oder sogar noch mehr Geld für ihre IT-Abteilung ausgeben, aber gar nicht mehr so richtig den Überblick haben, ist das Geld eigentlich sinnvoll angelegt und was machen wir da? Und genau dabei helfen Hanno und sein Team. Sie machen das messbar und kontrollierbar, was da in IT passiert. Sie zeigen, wo es noch Möglichkeiten gibt zu digitalisieren und sie erklären vor allen Dingen, wo das sinnvoll ist, noch mehr in die Digitalisierung zu stecken oder etwas zu ändern. Das heißt, die Steiger Unternehmensberatung kann vielen Menschen helfen und sie hat uns auch geholfen mit ihrer Unterstützung für die heutige Folge unseres Podcasts. Dafür ganz herzlichen Dank. Hans, wir haben es diesmal, das haben wir gerade in den Nachrichten gehört, mit einer großen Firma zu tun und wir haben es mit einem Betrug in einer zweistelligen Millionenhöhe zu tun. Ich musste sofort an den Metrofall denken, einer der beliebtesten Fälle sowohl unseres Podcasts als auch unserer True Crime Stadtführung. Ist das richtig, diese Parallele, dass da tatsächlich Ähnliches passiert ist wie bei dem anderen Fall?
Diese Parallele ist in der Tat da, vom Ablauf des Geschehens nicht, von der Schadenshöhe ungefähr, ziemlich nah dran sogar. Die größte Parallele sind aber die Typen, der Haupttäter. Im Metrofall war es ein sehr smarter, gut aussehender, weltgewandter Mann, der damals die Metro betrogen hat. Und hier in dem Fall, in dem aktuellen Fall, der aus den 2000er Jahren kommt, hochgeploppt ist er 2010, da geht es auch um einen sehr gewandten jungen Mann, der einer der Haupttäter war. Der Konzern übrigens, damals war es die Metro, diesmal ist es Henkel. Der aber nicht, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, Henkel ist nie betrogen worden. Henkel hat im Grunde keinen Schaden gehabt, aber der Name wurde benutzt.
Okay, dann bin ich sehr gespannt, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Fangen wir vielleicht tatsächlich mal mit dem Täter und dem Haupttäter an, Kai von Wagen. Was ist das für ein Mensch, wo kommt er her?
Kai von Wagen stammt ursprünglich aus Lübeck, aus Norddeutschland. Er ist 1966 geboren. War ursprünglich Handwerker. Der hat eine Lehre als Schreiner, als Tischler gemacht und ist aber relativ schnell in den Journalismus gekommen. Ich habe ihn sehr viel später erst kennengelernt und so wie ich ihn kennengelernt habe, kann ich mir ganz gut vorstellen, wie das funktioniert hat damals. Den kann ich mir als Handwerker eben nicht vorstellen. Der ist ein unglaublich kommunikativer Mensch. War er, ist er auch mit Sicherheit immer noch. Und im Grunde war der geboren für die Kommunikation, für den Journalismus. Er hat dann über mehrere Jahre in verschiedenen Medien gearbeitet, Zeitungen und so, dann kleinere Rundfunksender. Und so habe ich ihn kennengelernt. Da war er nämlich leitender, ich glaube sogar Chefredakteur von Antenne Düsseldorf.
Ah, okay.
Er hat dann über seine Jugend immer viel erzählt, dass er da schon immer den Hang hatte, sich selber groß darzustellen und dass er auch den Hang zu einem gewissen guten Leben hatte. Er hat das mal super auf den Nenner gebracht. Er sagte, mein Vater fuhr Granada und der Vater eines Freundes fuhr ein Porsche. Und das fand ich extrem erstrebenswert, hat er mal erzählt.
Okay, das heißt, ich ahne jetzt so ganz langsam schon zumindest schon mal die Motivation unseres Täters. Das heißt also, er kommt aus relativ einfachen Verhältnissen und hat auch erstmal mit einfachen Berufen angefangen, ja. Hatte aber ein Streben oder die Sehnsucht nach mehr und ja, ich ahne auch bereits, dass das nicht auf legalem Wege dahingegangen ist.
Ja, als er anfing gut zu verdienen, hat sich das so in Äußerlichkeiten auch ausgedrückt, ne? Also er hat sich dann irgendwann mal ein schönes Haus gekauft, fuhr einen Mercedes-Sportwagen, trug eine schöne Uhr, war gut gekleidet immer. Also man merkte ihm an, dass er auf diese Dinge einen großen Wert gelegt hat.
Ja. Jetzt waren wir beide auch mal leitende Angestellte in den Medien, haben aber nicht ganz so gut verdient oder zumindest nicht ganz solche teuren Dinge gehabt. Konnte der sich die leisten?
Das ist eine gute Frage. Am Anfang vielleicht ja oder offenbar ja. Mhm. Aber dass er sich da womöglich einfach mal übernommen hat, ist ja eins der zentralen Motive dessen, was dann nachher passiert ist.
Verstehe, ja, passt das aber auch noch zu der Motivation, von der ich gerade gesprochen habe. Ne? Also ja. Du strebst nach mehr und übernimmst dich dabei. Also du kannst es ja auch wirklich erarbeiten, wahrscheinlich.
Ja.
Und wenn das nicht gelingt, ja, dann kommst du irgendwann, wie man so schön sagt, wirklich auf die schiefe Bahn im wahrsten Sinne des Wortes.
Und das wurde ihm auch erleichtert, weil er, nachdem er journalistisch tätig war, zuletzt, wie bereits erwähnt, bei Antenne Düsseldorf, ist er dann irgendwann in die Kommunikationsabteilung von Henkel gewechselt. Also von Antenne zu Henkel. Da hat es noch einen kleinen oder fast einen Zwischenschritt gegeben. Er war Anfang der 2000er Jahre, zumindest hat er das mir gegenüber so dargestellt, hat er mal mit dem damaligen Oberbürgermeister Joachim Erwin darüber verhandelt, ob er, Kai von Bargen, nicht Sprecher der Stadt werden soll, der Stadt Düsseldorf. Und also sozusagen Leiter der Pressestelle im Rathaus. Mhm. Und da hat er mich damals im Rat gefragt und ich habe ihm dringend davon abgeraten.
Warum das?
Weil ich Erwin kannte und Kai von Bargen kannte. Und ich habe damals gesagt, das wird nicht funktionieren. Da kommen zwei so Alpha-Tierchen, zwei große Selbstdarsteller, knallen da aufeinander. Und ich habe ihm dringend davon abgeraten, er hat es auch nicht gemacht. Er ist dann zu Henkel gegangen.
Hans, du hast jetzt ein paar Mal schon erwähnt, dass ihr miteinander gesprochen habt. Wie gut hast du Kai von Bargen gekannt?
Wir haben uns prima verstanden. Also er war ja sozusagen Kollege. Antenne Düsseldorf gehörte zu großen Teilen der Rheinischen Post. Ich war damals Lokalchef der Rheinischen Post in Düsseldorf. Der war auch privat bei mir zu Hause zum Abendessen mit seiner damaligen Frau. Also wir waren einander sehr sympathisch und das hat sich bei uns auch nicht geändert. Ich würde, wenn ich den heute wieder treffen würde, würde ich mich mit dem nach wie vor gut verstehen. Ein sehr unterhaltsamer Mann und das passt übrigens auch zu einigen anderen Fällen, über die wir reden. Also hier Metrobetrug, Helge Achenbach, Kulig, der Mann, der spektakulär aus der Höhe ausgebrochen ist. Die haben alle eins gemeinsam. Das sind Leute, Männer oder Menschen, die andere Menschen unglaublich gut für sich einnehmen können. Die haben einfach eine gute Art zu reden, sich zu bewegen, sind charmant, gebildet, einfach unterhaltsam.
Hast du denn gemerkt dann bei diesen Gesprächen oder euren Treffen, dass sich da was verändert? Also, dass der auf diese schiefe Bahn gerät?
Nein, überhaupt nicht. Das hätte ich auch nicht geglaubt, weil der ist ein kluger Mann. Und dass er sich auf so ein Ding einlässt, das hätte ich dem never ever zugetraut. Und das hat sie im Nachhinein ja auch rausgestellt. Er hat ja sehr schnell gemerkt, dass das gefährlich ist, was er da tut. Aber das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich habe das auch nicht gemerkt, nein.
Der Mann, der Kai von Bargen auf die schiefe Bahn gebracht hat, ist Willi Lux. Ich hatte große Freude in der Vorbereitung auf diesen Podcast über diesen Namen Willi Lux, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, du hättest dir nur ausgedacht und wolltest mich veräppeln. Es gab ihn aber wirklich. Wer war Willi Lux, Hans?
Willi Lux war ein Mann, der Anfang der 90er Jahre, wie aus dem Nichts, so hat es mal ein Kollege geschrieben, in Düsseldorf auftauchte und hier auch direkt sehr aktiv wurde. Er hat sich dann aber hier in Düsseldorf nicht Willi Lux genannt, was sein echter Name übrigens ist, sondern Dr. Maximilian Jung. Und er hat hier eine Rechtsanwaltskanzlei eröffnet.
Gehe ich recht in der Annahme, dass der weder Anwalt war noch promoviert?
Das ist sehr korrekt. Er hat das aber sehr glaubhaft vermittelt. Unter anderem war er auch so klug, sich eine Adresse an der Königsallee zu nehmen. Und zwar hatte er Büroräume angemietet in der Kö-Galerie. Dort gab es damals die Möglichkeit, so temporäre Büros anzumieten. Klein, ein bisschen größer. Heute würde man sagen Coworking Spaces. Da hattest du ein Telefon, du hattest eine postalische Adresse und es gab ein Sekretariat, das für alle zuständig war mit unterschiedlichen Telefonnummern, sodass du nach außen den Eindruck erwecken konntest, hier, das ist ein Anwalt an der Kö. Und für ihn haben auch echte Anwälte gearbeitet. Das hat er also richtig groß aufgezogen. Parallel hat er eine Stiftung gegründet, die behinderte Kinder unterstützen wollte. Und hat so also ein Rad gedreht, auch in der Gesellschaft in Düsseldorf. ist dann mit vielen Prominenten zusammengekommen, bis hin auf Bundesebene, Hannelore Kohl, Klaus Kinkel. In diesen Kreis ist er verkehrt und hat das auch gerne überall propagiert. Das hat auch wunderbar funktioniert. Er ist dann nur leider straffällig geworden, weil er der Versuchung nicht widerstehen konnte, eine Versicherung hinters Licht zu führen. Das war ein Schaden von mehreren Millionen D-Mark. Und dafür wurde er 1998 zu 5,5 Jahren Gefängnis wegen Betrugs und Urkundenfälschung verurteilt.
Das heißt aber, wir haben hier einen Mann, der sich auf der einen Seite so einen seriösen Anstrich gibt, indem er eben so tut, als wäre er Anwalt. Solange der nicht praktiziert, ist das ja wahrscheinlich noch irgendwie eine Grauzone. Und der gleichzeitig durch Charity, durchaus typisch für Düsseldorf, eben auch Zugang zur High Society sozusagen findet.
Das ist richtig. Übrigens, diese Sache mit dem Anwalt ändert wieder an den Film, ähnlich wie Kulig oder so, Catch Me If You Can. Der Hauptdarsteller tut ja auch so, als wäre er Anwalt und das funktioniert. Und hier hat es auch funktioniert, ja. Mit Charity, und das klappt in Düsseldorf offenbar immer. Es gibt ja einige andere Beispiele, wo, sagen wir mal, merkwürdige Gestalten Charity-Dinge auf den Weg gebracht haben.
Sind uns beiden bekannt, das stimmt. Hat er diese 5,5 Jahre wirklich abgesessen?
Ja, offenbar. Er ist nämlich 2003 entlassen worden, das passt ja ungefähr. Ja. Und da kommen wir jetzt, dieses Jahr war für ihn auch von einer gewissen Bedeutung.
Okay, ich bin sehr gespannt. Normalerweise ist es ja tatsächlich so, auch das haben wir aus anderen Fällen schon gelernt, wenn man das erste Mal verurteilt wird, ist man ja auch ein bisschen gesellschaftlich oder sozial zerstört. Die Existenz ist dann schwieriger. Wie war das bei Willi Lux? Hatte der Schwierigkeiten, wieder Anschluss an seine früheren Kontakte oder seine früheren Tätigkeiten zu finden?
Überhaupt nicht. Diese 5 Jahre im Knast hat er anscheinend benutzt, neue Ideen zu entwickeln. Denn er hat unmittelbar nach seiner Entlassung hat er Kontakt aufgenommen zu den Stadtoberen in Neuss, okay, unserer Nachbarstadt. Und zwar hat er die gefragt, ob sie Interesse an einer Formel-1-Veranstaltung hätten, also Rennwagen.
Veranstaltung heißt Rennen, wirklich?
Richtig, ja.
Wo sollte das in Neuss stattfinden?
Also in Neuss gibt es ja schon eine Rennbahn. Ne? Nur
ja gut, aber da sind Pferde drauf.
Richtig, da fahren keine Autos, sondern Pferde. Und da, entweder direkt drauf oder daneben, das ist mir nicht so ganz klar geworden damals. Ich weiß auch nicht, ob die soweit schon waren konkret. Er hat nur den Neussern gesagt, also er hätte exzellente Verbindungen und man sollte darüber mal nachdenken. Die Neusser waren natürlich in heller Aufregung, waren total begeistert. Formel 1, Neuss, die sahen sich schon auf allen Fernsehkanälen.
Ja, und würden Düsseldorf damit natürlich auch ausstechen. Das macht den Neussern ja wahrscheinlich auch große Freude.
Das wäre für sie ein ganz starkes Argument gewesen. Und vor allen Dingen die Zahl der Zuschauer. Man ging von 120.000 aus, die dann immer kommen würden. Fernsehübertragung natürlich. Und das fand die natürlich faszinierend, diesen Gedanken.
Also soweit ich das wahrgenommen habe, hat es keine Formel-1-Rennen in Neuss in den letzten 20 Jahren gegeben und es ist auch keine Strecke gebaut worden. Offenbar ist es dann doch nicht zu der Umsetzung dieser Idee gekommen. Warum nicht?
Das ist richtig. Also es hat keine Rennen gegeben, außer noch mit Pferden. Weil die relativ schnell dann doch gemerkt haben, dass es in Neuss gar nicht geht. Also bevor Willi Lux auch womöglich als Hochstapler aufgeflogen wäre, hatten die das überprüft und haben festgestellt, die würden niemals eine Genehmigung dafür kriegen. Das ging vom Platz her nicht, von den Sicherheitsvorkehrungen. Was weiß ich, die ganzen Regeln waren nicht zu erfüllen und damit war das Projekt tot.
Willi Lux war damit eher also wieder in gesellschaftlichen Kreisen unterwegs. Hat er da Kai von Bagen dann auch kennengelernt, der dann als Unternehmenssprecher von Henkel wiederum in diesen gesellschaftlichen Kreisen verkehrt?
Ja, die haben sich 2003 kennengelernt und sich relativ schnell auch gut verstanden. Wahrscheinlich, weil die einander auch sehr ähnlich waren. Und Kai von Bagen war zu der Zeit ziemlich klamm. Er hatte sich gerade ein neues Haus gekauft und das Finanzamt war ihm auf die Schliche gekommen. Und so hatte er 70.000 Euro Steuerschulden.
Ohne wahrscheinlich 70.000 Euro zu haben, um die zu begleichen.
Korrekt. So, und da kam Willi Lux ins Spiel, der ihm dann so mitgeteilt hat, es gibt da vielleicht eine Möglichkeit, diese finanziellen Sorgen zu beenden.
Hatte der dabei Henkel schon im Sinn? Also was mir gerade als Parallele auffällt, ist ja der Mann, der weiß, welche Wirkung ein Schild hat, auf das man Anwalt schreibt, könnte ja auch wissen, was es heißt, mit dem Namen Henkel zu operieren.
Ich halte das für durchaus denkbar, dass dem klar war, dass er mit seiner Idee, mit jemandem, der wiederum eine enge Verflechtung bei Henkel hat, dass ihm klar war, dass das gut laufen könnte, was er sich vorgestellt hat.
Okay, so haben die sich kennengelernt und was haben die beiden dann gemacht?
Die haben einen Trick angewandt, den man im legalen Bereich eigentlich Factoring nennt. Ich baue jetzt mal ein Beispiel zwischen uns beiden. Ich beauftrage dich mit einer Dienstleistung und zwar bitte ich dich, bei mir Rasen zu mähen. Das machst du dann auch und schickst mir eine Rechnung. Diese Rechnung ist in Ordnung, das bestätige ich dir auch und sage, lieber Christian Herndorf, ich habe Ihre Rechnung erhalten und Zahlungsziel ist in 2 Monaten. Das heißt, ich zahle dir die Rechnung über 500 Euro in 2 Monaten. Jetzt bist du aber gerade klamm und brauchst Cash. dann verkaufst du diese Rechnung an mich, an ein Unternehmen, das solche Forderungen kauft. Das ist durchaus üblich. Dieses Unternehmen sagt zu dir aber, lieber Christian Herrndorf, wir müssen ja selber gucken, ob wir das Geld irgendwann mal kriegen und wir geben dir nur 400.
Wir müssen an dieser Stelle einmal kurz Hans und Christian unterbrechen.
Wieso?
Naja, weil Kohleknast und Kaviar auch in diesem Jahr wieder auf die große Bühne kommt.
Am 28. April im Düsseldorfer Zack ist es wieder soweit. Ab 20 Uhr kommt das gesamte Kohleknast und Kaviar-Team auf die Bühne mit dem Fall die Aldi-Entführung.
Genau, geht auf zack.de, dort gibt es die Tickets.
Wir freuen uns auf den Abend und damit zurück zu Hans und Christian.
Also, damit ist dir aber geholfen, du bist liquide. Und dieses Unternehmen kommt dann irgendwann zu mir und sagt, es gibt da diese Forderung an Sie über 500 Euro, geben Sie uns das Geld. Und das mache ich dann auch.
Okay, habe ich verstanden. Also ich hab schnell Geld, 400 Euro, die Firma kriegt für das Risiko, das sie eingeht, die 100 Euro Differenz als Belohnung sozusagen, genau. Und von dir eben die 500. Okay, so, habe ich verstanden.
So, jetzt stell dir das mal im ganz großen Stil vor.
Ja.
Kai von Bargen arbeitet in der Kommunikationsabteilung von Henkel. Die machen unter anderem zum Beispiel Events. Alle möglichen Sachen. Der gibt jetzt an die Scheinfirma von seinem Freund Willi Lux einen Auftrag auf Henkelpapier und sagt, sehr geehrter Herr so-und-so oder Firma so-und-so, hiermit beauftragen wir Sie, für uns das und das Event zu organisieren mit den üblichen. Ein normaler Auftrag. Diese Firma, die es in Wahrheit aber so gar nicht gibt, die auch nie Events macht, schickt dann an Henkel eine Rechnung über dieses Event.
Oder stellt sie zumindest für die aus, ne? Das ist.
Ja. Ja. Henkel bestätigt wiederum auf Henkel Briefpapier, Kai von Bargen, bestätigt die Korrektheit dieser Rechnung. Und damit sind die dann zu verschiedenen Unternehmen gegangen, die solche Rechnungen aufkaufen, Factoring, und haben diese vermeintlichen Forderungen an die Firma Henkel verkauft, weil diese Unternehmen gedacht haben, Mensch Henkel, seriöser Partner, die sind zahlungskräftig.
Ja, an den Auftrag bestätigt.
An die können wir in nächster Zeit herantreten und würden das Geld auch kriegen. So ist das gelaufen.
Okay, das ist ja jetzt erstmal noch nicht weiter schlimm. Ich stelle mir jetzt nochmal einen Auftrag vor. Ich bleibe mal bei unserem Beispiel. Also diese Firma, die die Rechnung gekauft hat, nimmt für einen Betrag X, sagen wir mal 500.000 Euro, damit wir uns mal im realistischen Bereich bewegen, und will die jetzt eintreiben. Wo kommt das Geld her? Also Kai von Bargen und Willi Lux haben dann 400.000 Euro bekommen für den Verkauf ihrer Rechnung. Aber jetzt kommen die ja und sagen, liebe Scheinfirma, Geld bitte. Wie funktioniert das dann?
Da kommen wir zum Thema Schneeballsystem. Kai von Bargen und Willi Lux haben dafür gesorgt, durch erneute Verkäufe, dass sie so flüssig waren, dass sie die Forderung des Unternehmens, das die Rechnung gekauft hatte, erfüllen konnten. Das okay. Heißt, die Scheinfirma hatte Geld, konnte die Forderung dann auch begleichen und keiner hat was gemerkt.
Verstanden. Okay, das heißt, du musst immer eine größere Rechnung ausstellen. Also jetzt, wenn ich mal bei unserem Beispiel bleibe, würde ich dann die nächste fingierte Rechnung über 600.000 Euro ausstellen, kann erstmal die 500.000 bedienen und habe 100.000 sogar noch als Differenz über, ja, mit der ich agieren kann. Ich muss allerdings, und das ist, glaube ich, das Problem in dem ganzen Fall, ich muss ja auch diese 600.000 Euro Rechnung dann wieder irgendwie begleichen.
Ja, und dafür musst du wieder ein neues Ding drehen, um das Geld zu haben.
Größer ist.
Das heißt, deshalb Schneeballsystem, die mussten die neu verkaufen, um halt die vorherige Forderung begleichen zu können.
Also dann bleibt es bei mir mathematisch insofern problematisch. Irgendwann wird es eine Grenze geben, an die wir noch stoßen. Aber erstmal funktioniert das System. Verstanden.
Theoretisch würde das endlos funktionieren. Du musst nur genug Chuzpe haben, immer wieder neue Betrügereien zu machen mit solchen Forderungen, um immer wieder genug Geld zu haben, um die jeweils vorherige zu bezahlen.
Verstehe. Vielleicht hätten die niedriger anfangen sollen. Das hätte es leichter machen können.
Mit Rasenmähen zum Beispiel.
Wunderbar. Bei dir soll da Potenzial noch sein. Ja.
Um die Glaubwürdigkeit übrigens bei den Geschäftspartnern zu betonen, hat man, also Kai von Bargen vor allen Dingen, hat solche Leute dann nach Düsseldorf eingeladen. Und da er ja in der Henkel-Kommunikationsabteilung ziemlich weit oben arbeitete, war es für ihn überhaupt kein Problem, mit Gästen ins Henkel-Casino zu gehen. Das heißt, er hatte plötzlich 2-3 Leute, was weiß ich, bei sich. Alle sehr seriös und so. Und mit denen ist er dann da aufgetaucht. Er hatte einen entsprechenden Ausweis. Ist da reingegangen, konnte die da bewirten. Das ist keinem aufgefallen, weil das gehörte zu seinem Job, auch Journalisten zum Beispiel einzuladen oder andere Geschäftspartner, um da mit denen zu essen. Und das Henkel-Casino macht was her. Und das hat natürlich nochmal bei den Leuten, die diese Forderung gekauft haben, hat natürlich nochmal einen super Eindruck gemacht. Weil man dachte, ja, hier ist alles in Ordnung. Und das hat er also auch glänzend gemacht, den Auftritt da. Völlig cool.
Wie sind die denn dann aufgeflogen?
Noch so eine irrwitzige Geschichte. Dieser Willi Lux, der war nicht nur Hochstapler, sondern ich würde es mal so nennen, der war ein bisschen größenwahnsinnig. Und irgendwann hat er Kontakt aufgenommen zu einem Formel-1-Rennstall von Ross Brawn.
Ja, der war mal bei Ferrari, glaube ich.
Der war mal bei Ferrari. Ich glaube, das war auch damals Ferrari. Der, oder hat einen eigenen Rennstall.
Der war Teamchef bei Ferrari und ist dann
irgendwie... Und hat einen eigenen Rennstall auch gemacht. Ganz eng mit Michael Schumacher über die ganzen Jahre. Und hat dem vermittelt, sozusagen als Log-Angebot, der Henkel-Konzern könnte sich vorstellen, mit 90 Millionen Euro ins Formel-1-Sponsoring einzusteigen. Und so ein Betrag von 90 Millionen ist auch für so einen Ross Brawn durchaus ein interessantes Sümmchen. Und ja, da war also Interesse da. Und dann ist allerdings etwas passiert, das haben die so wahrscheinlich nicht vorhergesehen. Mercedes übernahm diesen Rennstall. Und die Schwaben, gründlich wie sie sind, haben sich natürlich alles angeguckt und haben gesagt, ach guck mal, da gibt's eine Verhandlung zwischen dem Rennstall und Henkel. Und haben gedacht, das ist interessant, aber bevor wir da jetzt irgendwie was machen, fragen wir jetzt erstmal nach, wie die sich das vorstellen. Da muss es ein denkwürdiges Telefonat gegeben haben zwischen dem damaligen Mercedes-Chef Dieter Zetsche und dem Henkel-Chef Kaspar Rohrstedt.
Und ich habe irgendwie so eine Fantasie, also auch wenn ich nicht weiß, wie so Firmenchefs miteinander telefonieren, kann ich mir zumindest den Verlauf dieses Gesprächs ganz gut vorstellen.
Ja, der war bestimmt sehr kurzweilig, weil Herr Zetscher hat dann da angerufen und gesagt, lieber Kaspar, ich nehme an, man duzt dich in diesen Kreisen, wir finden das toll, und Kaspar hat gesagt, hä, ich weiß von nichts. So, und dann hat konzernintern wurde dann natürlich nachgeprüft, ey, was ist denn da los? Und dann, das hat natürlich auch Kai von Wagen mitbekommen. Der war ja, habe ich ja gesagt, schon ganz, der hat sich auch mit Kaspar Rohrstedt wohl gut verstanden. Und dann hat er kalte Füße gekriegt und hat gemerkt, wenn das jetzt hier, und dann ploppt der ganze andere Krempel auch hoch. Und dann hat er sich selber angezeigt. Hat also sozusagen mit, beraten von einem Anwalt, hat er dann gesagt, Leute, ich muss euch hier leider mal was erzählen. Das war natürlich konzernintern ein Donnerschlag.
Wollte gerade sagen, also wie haben die reagiert bei Henkel?
Mir hat Albrecht Wöste mal gesagt, das ist also, der war damals der Chef der sogenannten Gesellschafterversammlung, das heißt die Familie Henkel, die gibt's ja nach wie vor. Mhm. Das sind verschiedene Stämme und Wöste gehörte zu einem dieser Stämme und war damals die Nummer eins in der sogenannten Gesellschafterversammlung, wo die sich regelmäßig treffen. Der hat mal zu mir gesagt, das war die größte menschliche Enttäuschung, die ich jemals erlebt habe, bezogen auf Kai von Wagen. Mhm. Als sie plötzlich merkten, dass der mit dem Namen Henkel diese Betrügerei gemacht hat.
Was passiert nach so einer Selbstanzeige?
Im Prinzip ist das der gleiche Ablauf, als würde jemand ermittelt werden durch Kripo oder Staatsanwaltschaft. Es läuft das normale Ermittlungsprogramm. Also die haben natürlich den vernommen, die haben Zeugen vernommen, haben Unterlagen gesichtet. Das ganz normale Programm. Erst Verdächtiger, dann wurde er auch relativ schnell, war klar, dass das auf den Prozess rauslaufen würde. Der einzige Unterschied war nur der, dass er das selber angestoßen hat, natürlich in der Hoffnung, ganz klar, dass das strafmildern halt ist. Ne? Und was man in dem Zusammenhang auch nochmal sagen muss, es ist immer von 45 Millionen Schaden die Rede. Ne? Aber die Zahl ist im Grunde nicht korrekt. Weil die haben ja, Stichwort Schneeballsystem, das Geld immer wieder zurückbezahlt. Ne? Hier war halt nur der Fall, den letzten beißen die Hunde. Irgendwann, hast du eben auch gesagt, fällt das ja auf. Sodass am Ende eine Restschuld von rund 19 Millionen sind geblieben.
Wie setzt die sich zusammen?
Das ist im Grunde Geld, was, nochmal Stichwort Schneeballsystem, von ihnen nicht mehr zurückgezahlt werden konnte.
Das heißt, das war der Gegenstand des Prozesses. Warst du im Prozess? Wie ist der gelaufen?
Ja, ich war mehrmals im Prozess, habe also Kai von Wagen da natürlich gesehen, mehrere Zeugen erlebt und habe da auch mitbekommen, was das für die Firma in Hamburg bedeutet hat, die ja da aufs Kreuz gelegt worden ist. Ne? Zuerst ohne Schaden, weil die haben ja immer ihr Geld bekommen, aber am Ende halt hier
diese Differenz. Ja.
Wobei nicht ganz klar geworden ist, ob die das an mehrere verkauft haben oder immer nur an dieselben. Auf jeden Fall war eine Restschuld von 19 Millionen und eine der Firmen da in Hamburg oder die Firma in Hamburg hat am Ende über 30 Leute entlassen. Wegen der Betrügereien, weil er nicht aufgefallen ist, ist im Prozess auch zur Sprache gekommen am Beispiel einer Geschäftsführerin, die dadurch ihre Existenz verloren hat und auch keinen neuen Job fand, weil das an ihr klebte. Dieser Fall.
Hat der Prozess lange gedauert?
Nein, es war ja eine Selbstanzeige und Kai von Wagen hat ja auch erklärt, was er gemacht hat und hat erklärt, wie. Willi Lux war tot, der war kurz vorher 2010 an Krebs gestorben und was man sagen kann vom Prozess, Kai von Wagen hat, man kann jetzt nicht sagen, die Schuld auf Willi Lux geschoben, aber er hat das so dargestellt und nach meiner Einschätzung war das auch so, dass Willi Lux die treibende Kraft war. Und Kai von Bargen hat dann so ein bisschen versucht, sich selber als den Verführten hinzustellen. So nach dem Motto, ich war jung und brauchte das Geld. Also er brauchte ja wirklich Geld. Hm. Und dass er halt sehr anfällig war für diese Verlockung dieses Mannes und deshalb so auf die schiefe Bahn geraten ist.
Wie das Gericht diese Fakten bewertet hat und was am Ende dieses kurzen Prozesses stand, hören wir jetzt im Urteil.
Am 6. Juli 2010 wird Kai von Bargen von einer Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf wegen Betrugs- und Urkundenfälschung zu 4 Jahren Haft verurteilt. Sein Komplize, Ibiza Tom, erhält 5,5 Jahre. Der dritte Beteiligte, Willi Lux, ist kurz zuvor gestorben. Wegen seiner schweren Krankheit stand er nicht vor Gericht.
Hans, das sind relativ heftige Strafen für Betrug, finde ich. Warum sind die so hoch ausgefallen?
Weil sie das zu dritt gemacht haben. Also wir haben ja hier, den müssen wir gleich über uns noch erklären, Ibiza Tom.
Ja.
Ne, Willi Lux, Ibiza Tom und Kai von Bargen. Damit war das Bandenkriminalität. Und damit hast du sofort einen Aufschlag sozusagen beim Strafmaß.
Verstanden, ja. Ja, Ibiza Tom, du hattest ihn ganz am Anfang erwähnt. Was hat der Mann in der Konstruktion von Willi Lux und Kai von Bargen geleistet?
Ja, der hatte im Grunde eine Nebenrolle, aber eine wichtige. Der hat nämlich immer die Scheinfirmen besorgt oder die Firmen, über die diese Aufträge und dann die folgenden Rechnungen abgewickelt worden sind. Das war sein Job. Wobei der wirkliche Name von Ibiza Tom, der ist mir nicht mehr untergekommen. Der wurde auch immer so genannt.
Wie ist es dann mit den Beteiligten weitergegangen? Also was haben die nach der Haft gemacht? Willi Lux, hattest du schon gesagt, ist verstorben. Ibiza Tom ist mit seinem Tarnnamen verschwunden.
Ja.
Aber was war mit Kai von Bargen?
Kai von Bargen hat ja, wie die eben erwähnte Haftstrafe, hat er abgesessen, ist dann rausgekommen. Ich habe ihn nochmal getroffen danach. Ganz denkwürdige Begegnung. Wir waren ja früher, wie bereits erwähnt, haben wir uns sehr gut verstanden. Und dann traf ich ihn wirklich, er kam mir entgegen und guckte mich böse an und ging vorbei. Und dann habe ich einfach angesprochen und habe gesagt, Kai, wir müssen mal reden. Und das haben wir dann auch getan. Wir haben dann da einen Kaffee getrunken, in Shadowakan war das. Und dann brach es wirklich aus ihm heraus. Ne? Er sagt, ja, ich weiß ja, du hast damals deinen Job gemacht als Gerichtsreporter. Aber er sagt, das war schon hart. Ich mit Foto und Namen in der Zeitung, war ja nicht nur in der Rheinischen Post, Bild, alle haben darüber berichtet. Die Kombi war ja großartig, ne? Das süße Leben. Es wurde natürlich breit erzählt, wie die da aufgetreten sind, ihren Rolex-Uhren und Ferrari und Lamborghini und haben damit auch geprahlt, dummerweise. Und dann dieser Absturz, er hat mir dann erzählt, es ist ja nicht nur so, dass du im Knast sitzt, sondern am Ende nehmen sie dir auch wirklich die ganze bürgerliche Existenz. Und er hat natürlich aufgrund der Restsumme, die da offen geblieben ist, wird er natürlich noch zig Jahre, werden sie ihn haftbar machen, sobald er irgendwie Geld annimmt.
Ja, das muss man, glaube ich, auch nochmal erklären. Ne? Es ist nicht wie bei der Privatinsolvenz, dass du nach 7 Jahren raus bist aus der Nummer, sondern diese Schuld, du hast gesagt, etwas mehr als 19 Millionen Euro, bleibt über 30 Jahre bestehen. Das heißt, wie alt ist Kai von Bargen heute?
Ich muss mal kurz rechnen, der ist 66 geboren. Können wir mal hochrechnen, ne? Demnächst wird er 60.
Und hat dann also noch fast 20 Jahre, wenn die Straftat 2010 war, diese Schulden, das heißt bis ins hohe Alter, also bis er fast 80 Jahre alt ist, diese Schulden.
Erinnert mich an Helga Achenbach, der auch noch Riesenschulden bei Aldi hat. Er darf im Monat 1500 oder sowas, die darf er für sich verdienen. Alles, was drüber geht, wird dann genutzt, um diese Schuld abzutragen. Und du kannst halt, wenn du Geld durch ein Verbrechen bekommen hast oder Schulden verursacht hast, dann kannst du dich davon nicht so schnell reinwaschen wie bei einer Privatinsolvenz.
Hat das mit dem Buch irgendwie geholfen? Du hast gesagt, er hätte ein Buch veröffentlicht.
Ja, er hat zusammen mit einem WDR-Kollegen ein Buch veröffentlicht. Das hat nichts gebracht. Außerdem war es schlecht geschrieben. Also es hat sich nicht gut verkauft und
war aber ein dokumentarisches Buch, also keine fiktive Geschichte.
Der Fall wurde nochmal geschildert. Man hat auch versucht, das so ein bisschen witzig aufzuziehen. Man hat bis auf den Namen Kai von Bargen, alle anderen Namen hat man verändert. Bei den Namen war man sehr originell. Der Oberbürgermeister, der damals Erwin hieß hier Ernst. Seine Büroleiterin war plötzlich eine Frau Bissig und aus Willi Lux wurde Fuchs.
Er ist auch mal im Fernsehen aufgetreten, der Kai von Bargen. Hast du die Sendung mal gesehen? Also
ja, habe ich gesehen. Da hat er auch gewohnt, eloquent, hat er da seinen Fall erzählt. Ne? Und,
noch eine Parallele zum Metro-Fall, ne?
Genau.
Der Chef damals auch häufig in den Talkshows war.
Die waren auch mehrfach im Fernsehen. Er hat das auch gemacht und ich würde mal sagen, den Auftritt hat er auch. Ja, genossen weiß ich nicht, aber es war ja kein Problem für ihn. Na, und da sind wir auch wieder hier bei der Nennung der Klarnamen. Der hat das so offen, ist er damit umgegangen. Ihn so auch mit seinem wahren Namen nennen können.
Ja. Weißt du, was er heute macht?
Ja, aber nicht, ich kann jetzt nicht genau sagen, aber soweit ich weiß, arbeitet er wieder in einer Kommunikationsagentur als Mitarbeiter.
Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen und ich möchte mich ganz herzlich bei einigen Leuten bedanken. Zunächst bei Carsten Hart, Carsten Jekel und Piet Keusen von der Cast Crew für die großartige Produktion und Betreuung von uns, bei Sarah-Lena Bohley fürs Sprechen der Nachrichten und des Urteils, bei Hanno Steiger und seinem Unternehmen fürs Sponsoring dieser Folge und natürlich bei meinem lieben Kollegen Hans fürs Erzählen. Bis zum nächsten Mal.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast Crew.